Ich glaube aber, wenn man wirklich den Weg bis ganz zu Ende denkt, ist das, was wir dann als Optimierung brauchen an der Stelle, eventuell wieder Reduktion. Weil was ist zum Beispiel das Problem der Leute häufig, wenn es darum geht, ich will ein Probespiel gewinnen, also jetzt hier Schlagzeuger. Wir sitzen da und sollen den Bolero spielen, aber wir verzittern. So, ne, ganz leise, ganz schwere Stelle und so, und dann kommt aber kein Ton, weil man ist nervös und die Hand zittert. So. Wenn man das dann zurückdenkt, was brauchen denn diese Leute, um sozusagen sich noch besser auf sowas vorzubereiten? Ich würde behaupten, in 80% der Fälle ist es die Übersituation, man muss noch ruhiger werden, man muss noch mehr in diesen Flow reinkommen, mehr zu sich finden sozusagen.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist der Percussionist und Autor Dr. Max Gärtner. Ich habe Max, wie er selbst sagt, gerade mitten in einer kreativen Umbruchphase gesprochen. Als studierter Orchestermusiker sucht er künstlerisch gerade nach seiner ganz persönlichen Stimme. Dabei experimentiert er viel mit besonderen Mikrofontechniken, Effektgeräten und Musik-Apps. Wer davon einen Eindruck bekommen möchte, sollte seinem Instagram-Account folgen. In unserem Gespräch ging es aber vor allem darum, wie sich Musik-Apps für Smartphone und Tablet am besten fürs eigene Üben, aber auch für den Instrumentalunterricht nutzen lassen. Dabei sind wir beide richtig ins Schwärmen gekommen. Natürlich hatte Max aber auch ein paar handfeste Tipps dabei, die man direkt zu Hause umsetzen kann. Die heutige Folge wird präsentiert von der Zeitschrift Bravou. Die Bravou, das steht für Brass Wood Orchestra, ist das Fachmagazin für Blasmusik in Deutschland. Einmal im Monat kann man darin spannende Interviews oder Übetipps nachlesen. Seit ein paar Ausgaben findet man sogar Auszüge aus den Gesprächen von Wie übt eigentlich daran. Ich bin selbst großer Fan und freue mich jedes Mal, wenn die Zeitschrift bei mir im Briefkasten liegt. Exklusiv für euch könnt ihr unter www.bravou.de/wieübteigentlich ein kostenloses Magazin zum Reinschnuppern abstauben. Bravou, das schreibt man B-R-A-W-O-O. Den Link findet ihr natürlich aber auch in den Shownotes. Nun aber viel Spaß mit der Folge. Dann würde ich vorschlagen, lass uns starten, oder? Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Das ist gar nicht mal so einfach, ne? So ein Satz, das ist ja so ein wichtiger Satz. Üben heißt für mich Quality Time mit mir selbst und meinen vielen Instrumenten zu verbringen. Mhm. Weil ich brauche fürs Üben sehr viel Ruhe. Und also um gut zu üben sozusagen, brauche ich immer einfach muss ich wirklich runterkommen, um mich dem voll widmen zu können. Und deswegen ist es tatsächlich auch im Umkehrschluss immer eine wirklich coole Zeit für mich, weil man hat im Alltag ja oft so viel zu tun um die Ohren. Und üben bedeutet dann wie auch so ein kleiner Safe Space für mich quasi, wo ich mich so kurz mal einkapsele und dann wirklich ganz ruhig mich mit den Instrumenten beschäftigen kann.
Das finde ich spannend. Da können wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie du es dann auch schaffst, diesen Safe Space irgendwie im Alltag dann dir einzurichten. Mhm. Welche Musik, Album oder Künstler läuft denn bei dir gerade in Dauerschleife?
Das ist ganz schön schwer, aber es gibt einen Schlagzeuger aus den USA, Mark Juliana heißt der, und der hat eine neue Single veröffentlicht, also der hat so ein Album quasi oder so eine Serie von Stücken rausgebracht, und die heißt Music for Doing, und die finde ich super krass, die läuft quasi im Grunde eigentlich dauernd. Mag sehr, was der macht. Der spielt sehr frei, improvisierten Jazz und mag die Herangehensweise und den Sound und alles total.
Ja, finde ich auch sehr cool auf jeden Fall. Und würdest du ja auch sagen, dass du einen speziellen Künstler hast, der dich auf dein persönliches Spiel sehr geprägt hat, oder gibt es da niemand Besonderes?
Also ja, doch, auf jeden Fall. Ich würde sagen, momentan ist es eigentlich hauptsächlich also es sind vielleicht mehrere. Auf jeden Fall ist es der Billy Martin, der ist auch Schlagzeuger. Und der hat eine wahnsinnig interessante Herangehensweise an, sagen wir mal, freies Spielen und Klangsuche und Klangforschung. Und der hat mich deswegen besonders inspiriert, weil ich gerade so ein bisschen in der Phase bin, wo ich mich aus diesem strengen klassischen Kontext, aus dem man ja kommt als Orchestermusiker, ein bisschen zu befreien versuche und in meinem Percussion-Bereich auch mit den Mallet-Instrumenten und so versuche, so eine freiere improvisatorische Herangehensweise zu finden, mich dem zu nähern. Und ja, doch, da kann man, glaube ich, denke ich, den Billy Martin vor allem nennen, dass der so ein wie so ein Mentor da für mich ist, weil der das auch wahnsinnig gut praktiziert. Der ist Drummer, da liegt dieses freie Improvisationsspiel natürlich noch näher. Aber ja, wie gesagt, ich bin gerade in so einem Prozess, in dem ich mich eben intensiv damit beschäftige, wie ich so ein bisschen meine eigene Stimme musikalisch gesehen auf den Instrumenten entwickle. Und da ja, ist der wirklich ein sehr ideeller Unterstützer.
Mhm. Ja, finde ich spannend. Das sieht man auch so ein bisschen, also vielleicht für die Zuhörer, die an der Stelle jetzt dann dich noch nicht gekannt haben, bisher, den kann ich auf jeden Fall erstmal empfehlen, deinen Instagram-Kanal auszuchecken. Das ist mich mega spannend. Du hast eine sehr eigene Art, zum Beispiel auch mit dem Mikrofon umzugehen. Das habe ich so noch nie gesehen, dass man das Mikrofon so wie so ein Instrument quasi auch nochmal einsetzt. So. Ja. Ist das eine Inspiration von Billy Martin oder ist das jetzt was jetzt in diesem Prozess von deiner eigenen Stimme finden selbst bei dir entstanden ist?
Ja, das ist tatsächlich einfach im Experiment bei mir im Proberaum entstanden. Der Hintergrund ist quasi so ein bisschen der, ich habe mich in den Jahren, in denen ich eigentlich rein klassisch unterwegs war, immer so ein bisschen, also das hat schon Spaß gemacht und alles war toll, aber man kennt das manchmal, man hat so ein Gefühl, wie so ein kleines Krummeln im Bauch, was immer so da ist, wo man denkt, so, es ist schön, aber irgendwie fühle ich mich noch nicht so angekommen. Also so ging es mir jedenfalls. Das kennen andere vielleicht auch in anderen Zusammenhängen oder so. Man hat manchmal so ein, alles ist irgendwie cool, aber man merkt so, okay, eigentlich bin ich noch nicht hier angekommen, muss noch weitergehen. Und so war es bei mir und ich habe deswegen auch vielleicht, weil ich in der Jugend wahnsinnig viel so Jazz auch gemacht habe am Vibraphon und so, bevor ich angefangen habe zu studieren und in Bands gespielt habe. Und irgendwie habe ich so das Bedürfnis gehabt, eigentlich das Instrumentarium und alles, was es an Vielfalt mit sich bringt, ja, in einen neuen Kontext zu führen, um irgendwie ja auch andere Perspektiven für zukünftige Schlagzeuger oder Percussionisten zu eröffnen. Weil für in meinen Augen jedenfalls es da noch zu wenig gibt. Es ist alles sehr vorgefertigt, was man sozusagen spielt an Stücken und so weiter. Und die Freiheit kommt da so ein bisschen zu kurz. Und diese Mikrofonsache, die du ansprichst, die kommt daher, dass wenn man jetzt in andere Instrumentalbereiche reingeht, also beispielsweise, ich denke jetzt an Miles Davis, Trompete, so Cool Jazz. Und was ich da, aber es gibt tausend andere Beispiele auch, aber was ich da so besonders schätze, ist, an Blasinstrumenten beispielsweise oder auch an Streichinstrumenten, dass die Möglichkeit haben, den Ton so anzuspielen und ihn danach noch zu formen. Mhm. Und speziell Miles Davis, wenn ich denke, manchmal sitze ich dann da und höre so eine Platte abends und dieses, manchmal hört man erstmal nur seine Luft durchs Instrument kommen, bevor so der erste Ton kommt. Und das hat so was wahnsinnig Intimes, also weil es so persönlich ist, ne? Es ist nicht wie jetzt bei uns, man schlägt so auf die Platte drauf. Natürlich ist die Frage, wie schlägt man drauf und so, da könnte man jetzt auch wieder stundenlang reden, aber danach verklingt der Ton bei uns am Schlagzeug. Ja, ja. Also der ist laut und dann wird er immer leiser. Und man kann wirbeln, dann wird er lauter und so, aber das ist ja kein einzelner Schlag mehr und man kann einen Bogen. Und was ich versucht habe so zu entdecken und bin immer noch mittendrin, ist, wie man, nachdem man den Ton bereits angespielt hat, ihn irgendwie noch verändern kann, so dynamisch gesehen. Ohne dass ich jetzt, sagen wir mal, später in der Postproduktion vielleicht mich aufnehme und dann irgendwas lauter, leiser mache. Und das Mikrofon, du hast ja dann die Videos angesprochen, da hört man das sehr gut. Wenn ich so über die Töne hin und zurück gehe, habe ich die Möglichkeit, so ein bisschen diesen Ton noch zu formen, nachdem ich ihn angeschlagen habe. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Um den Bogen vielleicht zu schlagen, du bist ja nicht nur Musiker selbst, sondern auch Autor. Wir haben gerade vorhin schon im Vorgespräch ganz kurz dein Was geht App Buch beim Schott Verlag angesprochen und du hast gerade selber gesagt, dass du sehr experimentierfreudig bist und da auch eine Doktorarbeit über elektroakustische Komposition geschrieben hast vor jetzt 2 Jahren, glaube ich. Mhm. Also da auch wissenschaftlich so ein bisschen guckst, wie man dieses Feld bearbeiten kann. Kannst du uns mal so mitnehmen in so einen typischen Überalltag von dir, wenn es den überhaupt typischerweise gibt?
Ja, schwierig. Also der typische Überalltag, der ist, wenn man dann aus der Hochschule raus ist und erwachsen ist und so ein Privatleben sozusagen noch damit balanciert, der ist sozusagen oftmals eigentlich jeden Tag anders. Aber im Prinzip kann man sagen, wenn ich dann, also am Vormittag, nachdem so alle organisatorischen Dinge am Tag erledigt sind, quasi familiär und so, dann gehe ich runter ins Studio, das ist im selben Haus. Und dort habe ich quasi so Stationen, die verschiedene Instrumente, Vibraphon, Marimba, ich habe Trommeln, ich habe viele andere Dinge. Und dann momentan ist es so, also sonst, sagen wir mal, wenn du mich jetzt vor einem Jahr gefragt hättest, hätte da auf jedem Notenständer ein Stück gelegen, was ich gerade übe. Und dann wäre ich so eins nach dem anderen quasi durch, weil es stehen Konzerte an und man muss sich vorbereiten und dann versucht man immer, ne, stetig daran was zu arbeiten. Und jetzt momentan ist es so, dass ich quasi Stationen aufgebaut habe im Studio. Da ist eine mit dem, das sieht man auch in Instagram oft, das Vibraphon mit so einem elektronischen kleinen Mallet-Instrument noch dabei und so modularem Synthesizer-System und sehr viel Elektronik. Und das ist sozusagen immer die erste Station eigentlich, wo ich hingehe. Denn da ist es momentan so, da erforsche ich diese Mikrofonsachen und da probiere ich auch aus, natürlich zu Musik zu spielen und solche Dinge und wie man beispielsweise auch den Vibraphonklang verfremden kann, wenn man ihn durch verschiedene Effektgeräte oder mit Musik-Apps bearbeitet. Und das ist sozusagen so immer so der erste Anlaufpunkt. Und da verbringe ich eigentlich Zeit damit, relativ frei zu spielen und zu forschen. Und quasi solche Stückideen zu entwickeln und die dann zu üben. Und das geht im Grunde so weiter, je nachdem, wie viel Zeit ich am Tag zum Üben habe, geht es dann weiter zum Marimbaphon und dann geht es weiter zu Trommeln und vielleicht zu einer Handpan oder also so, je nachdem eben, wie viel Zeit ich habe, durchlaufe ich sozusagen diese Stationen und probiere sehr viel aus einfach.
Also dein Üben startet eigentlich immer mit so einem sehr freien, spielerischen Teil, um so ein bisschen in diese Kreativität auch reinzukommen.
Ja, genau. Also das ist ganz anders, als es, wie gesagt, vor einiger Zeit war. Ich habe wirklich wahnsinnig viel während des Studiums geübt und auch danach noch sehr klassisch, quasi man geht rein, erstmal ein paar Tonleitern und also wie viele das im Grunde ja so machen. Und es ist tatsächlich momentan quasi eine ganz extreme Umbruchssituation, wo ich versuche, das ganz anders zu machen. Und wirklich freispiele und wirklich einfach mal ausprobiere, was passiert. Und das habe ich im Grunde vorher ganz selten bis nie gemacht, weil immer standen viele Stücke auf dem Programm, die ich schnell lernen musste. Oder ich habe einfach gedacht, man fängt eben, man muss schon mal mit Tonleitern, das gehört sich so, habe ich im Studium so gelernt und so. Und bis man sozusagen dann mal seinen eigenen Weg da entwickelt, ja, dauert's. Und jetzt momentan ist es wirklich super interessant für mich, was sich daraus eben so entwickelt. Und ja, ich entwickle eigene Konzertprogramme, die sozusagen darauf aufbauen. Ja, also du erwischt mich sozusagen mitten in so einer kreativen Umbruchphase.
Mega spannend auf jeden Fall. Du hast in der allerersten Antwort jetzt schon was sehr Interessantes gesagt, wie ich finde. Du hast das Üben so als Art Safe Space bezeichnet. Das finde ich insofern interessant, weil natürlich die Frage ist, wie schafft man sich den so typischerweise im Alltag? Also, du hast es vorher gesagt, so dass du auch dann bereit wirst zum Üben. Also, wie schaffst du das quasi, diesen Safe Space dir im Alltag zu nehmen? Ist das dann so ein typischer Zeitslot, dass du weißt, okay, ich habe morgens den Orga-Kram erledigt und dann ist es meistens so zwischen 10 und 11 und dann habe ich irgendwie meine 3 Stunden? Oder ist das so eine andere Art von Bereitsein, die du dir versuchst im Alltag zu schaffen da?
Nee, also es trifft schon natürlich so ein bisschen, allerdings die Zeiten sind einfach sehr unterschiedlich. Also nicht jeden Tag ist es so derselbe Ablauf, weil zu unterschiedlichen Zeiten ich bin Dozent, ich habe Lehraufträge und sowas und ich bin auch auf Tour immer mal und natürlich auch Familie und sowas muss man alles unter einen Hut kriegen. Und deswegen ist es jetzt nicht jeden Morgen von 10 bis 1 oder so, aber man kann sagen, klar, ich übe jeden Tag. Auch am Wochenende, Samstag und Sonntag, quasi ohne Ausnahme, weil eben die Zeit einfach weniger wird pro Session. Also ne, Privatleben und aber auch viel Verpflichtung mit Reisen und so. Ich kann jetzt eher seltener, so wie früher im Studium, so meine 8, 9 Stunden am Tag üben. Das ist wirklich die absolute Ausnahme. Und deswegen gibt es noch eine größere Regelmäßigkeit und auch keine solchen, oh jetzt aber Sonntag. Ne, die ganze Woche hat man so viel gemacht, da muss man jetzt sozusagen, das gibt es einfach nicht, sondern ich mache, ziehe das durch 7 Tage in der Woche und auch habe keine Ferien in dem Sinne, weil das einfach wichtig ist, um diesen Fluss zu haben. Und was diesen Safe Space angeht, das ist tatsächlich so, dass, also ich komme dann ins Studio rein und das, ich gestehe mir sozusagen zu, so ein paar Minuten zu schauen, wo es hingeht quasi. Also ich fange einfach an zu spielen, ohne groß nachzudenken, mache vielleicht eine Musik an, die ich noch im Ohr habe oder ne, die ich gestern Abend vielleicht entdeckt habe oder so, und dann spiele ich die auf der Anlage im Studio und dann spiele ich dazu und so entwickelt sich quasi, also so tauche ich, wenn man so will, schrittweise ein, Stufe für Stufe für Stufe in diesen Safe Space, wo ich dann ja für eine ganz, also für eine ganz lange Zeit, ein paar Stunden, ja, also meditieren, das klingt so esoterisch, aber es ist tatsächlich, man ist dann wie in so einem Flow. Und das habe ich tatsächlich erst jetzt in den letzten ein, zwei Jahren so intensiv entdeckt. Also dieses Reintauchen in diese andere Welt des Übens durch das freiere Spielen und so. Ja, also vorher war das sehr viel handwerklicher geprägt, weil man sagte so jetzt schnell die Einspielübung und dann zack, Stück 1, Stück 2, Stück 3, weil man so viel quasi Konkretes zu tun hatte. Und jetzt muss man ganz anders rangehen. Das lasse ich auch in meine Unterrichte einfließen. Das bringt auch tatsächlich den Schülern und den Studenten ziemlich viel, sowas auszuprobieren.
Hast du denn auch jetzt inzwischen nicht mehr so einen typischen, wie man das früher aus dem Studium noch kennt, so eine Art Übeplan für eine Woche, für einen Monat, so mit Zielen und auch vielleicht ein Übetagebuch, in das du dann reinschreibst, okay, das habe ich jetzt heute gemacht, das ging jetzt so und so viel, weil du auch nicht mehr diese konkreten Stücke hast, die das so ein bisschen fordern?
Es ist anders geworden. Also man hat schon Ziele natürlich. Im Grunde verändert sich nur die Formulierung oder so letztlich die Gestalt der Ziele. Also es ist so, dass letztlich ich, also ich produziere sehr viele Videos für Instagram. Und das wirkt so, das wirkt quasi auch wie so eine Art Zielsetzungsmodul. Also ich poste im Grunde immer mal so einen kleinen Schnipsel aus dem, was ich gerade so mache. Aber die Motivation, weil es ist wirklich immens, ich bin so überrascht, was für eine Resonanz ich bekomme durch diese Posts, weil Percussionisten sozusagen auch kommen und sagen, wie gut sie das finden und wie interessant, mal so ganz anders ranzugehen und fühlen sich vielleicht ein bisschen inspiriert oder so. Und deswegen ist es wie so eine Motivation zu sagen, cool, also wenn ich jetzt heute wieder üben gehe, könnte ich wieder einen kleinen Schnipsel sozusagen daraus als Einblick der Community da zur Verfügung stellen. Und deswegen quasi hat man gewisse Ziele, wo man sagt, also ich gehe jeden Tag üben und ich möchte irgendwas erforschen, wo ich am Ende vielleicht sogar wieder was Kleines teilen kann. Und im Grunde so als mittelfristiges großes Ziel habe ich eigentlich, dass ich diese Station mit meinem Vibraphon und mit den verschiedenen elektronischen Geräten so gut verinnerlicht habe, dass daraus quasi so wie so ein neues Instrument entsteht, was ich ganz organisch einsetzen kann. Ja, also mit diesem Mikrofon und ob ich das jetzt immer einsetze oder wo ich das mal abhängen könnte, damit ich es nur manchmal benutze, so, das sind so Sachen, die checke ich gerade aus, wie ich es im Rahmen von so einer organischen, sage ich mal, 45-Minuten-Performance ganz vielseitig einsetzen kann, wie so ein quasi ein hybrides neues, ja, Instrument, ne? Akustisch, elektronisch, ist kompliziert, aber man kann vielleicht so ein bisschen sich eine Vorstellung machen.
Absolut. Und Hybrid ist auch, glaube ich, schon ein gutes Stichwort für unser Thema, was wir eigentlich heute vorhaben, so ein bisschen zu erkunden. Du bist nämlich, wenn man so will, Experte auf jeden Fall, wenn es um Üben mit Apps geht. Du hast vorher schon ganz kurz angesprochen, dass du bei deinem Experimentieren auch dann Apps nutzt, um quasi den Klang so ein bisschen zu verfremden. Kannst du es mal so runterbrechen, inwiefern diese Apps in deinem Überalltag eine Rolle spielen?
Also Musik-Apps spielen in meinem Alltag eigentlich insofern eine große Rolle, dass ich die auch in meinem Übealltag, wenn ich jetzt nicht pädagogisch denke, sondern künstlerisch, einsetze wie ein Instrument. Also das heißt, diesen Teil dieser Stationen, von denen ich gesprochen habe, also manche Effekt-Apps, manche Instrument-Apps und so, ich habe dieses, ich hab so ein quasi einen Controller im Studio, der sieht aus, den sieht man auch auf vielen Videos wie ein Xylophon oder sowas, aber der besteht quasi aus so Pads, die ein elektronisches Signal an den Computer senden, um dann einen Klang zu erzeugen. Und ist aber aufgebaut wie so mit Halbtönen und Ganztönen, wie so ein echtes Xylophon. Und beispielsweise mit dem steuere ich Musik-Apps zum Beispiel, sodass ich über meine Sticks und das Spielen Sounds aus einer zum Beispiel Synthesizer-App, ja, viele werden vielleicht jetzt, um so ein einfaches Beispiel zu nennen, GarageBand kennen oder so, da könnte ich dann die Synthesizer oder die Keyboards mit steuern oder sowas in der Art. Und es gibt aber ganz viele andere Apps auch in dem Bereich. Und also das heißt, das iPad mit einer App drauf steht daneben, neben dem Vibraphon und neben dem modularen Synthesizer. Und das ist wie so ein Instrument, was irgendwie ständig da ist. Und vielleicht benutze ich es mal und manchmal benutze ich es auch den ganzen Tag nicht. Also es ist einfach immer da.
Und inwiefern überschneiden sich dann die Apps, die du selbst nutzt, im Vergleich zu den Apps, die du deinen Schüler und Schülerinnen anbietest zum Üben? Also wahrscheinlich gibst du ihnen nicht alle dieses große Portfolio mit, oder?
Also tatsächlich ist es so, dass es nur ganz selten dazu kommt, dass Apps, die ich privat zum künstlerischen Schaffen nutze, ich die jetzt auch so eins zu eins im Unterricht einsetze, weil einfach das sind dann Apps, wo es eher um Klangsynthese geht und solche Dinge. Und das ist eigentlich für so einen klassischen Schlagzeugschüler erstmal weniger interessant. Und da setze ich tatsächlich ganz andere Apps ein. Also wenn ich jetzt im Unterricht sitze, habe ich gerade jetzt auch, du hast das Was geht ab Buch erwähnt, nachdem habe ich eine wahnsinnig große Resonanz bekommen von den Lesern und Leserinnen, dass das toll ist, dass man so einen Einblick bekommt. Aber wie es auch so ist, und das verstehe ich auch absolut. Erstens mal, für viele ist es ein neues Thema. Und für, außerdem gehört dazu, wenn man jetzt als Lehrer sehr viele Musikschüler hat und versucht sozusagen mit denen was umzusetzen, vielen fehlt die Zeit, sich so intensiv, wie ich das vielleicht getan habe, mit dieser Materie zu beschäftigen, zumindest am Anfang, um da so einzusteigen und sich Sachen für den eigenen Unterricht zu überlegen. Und da haben viele gesagt, ja, wie könnte man das denn machen? Ihnen fehlt irgendwie das Konkrete, also sagen wir mal ein Etüdenheft mit, wie man das von der Schlagzeugschule oder so kennt, die man dann erstmal durcharbeiten kann mit dem Schüler und währenddessen sagt man, okay, jetzt nehmen wir die Übung dreimal nicht, da habe ich was anderes und so, dann lässt man eigene Sachen einfließen, aber man hat mal einen roten Faden, der gibt erstmal eine gewisse Sicherheit. Und das hat dazu geführt, dass ich dieses, ich habe ein weiteres Buch geschrieben, das heißt Appetüd quasi, also App-Etüden. Und da habe ich tatsächlich ganz konkrete Übungen entwickelt, die man so im Musikunterricht, im Instrumentalunterricht eben mit den Schülern eins zu eins aller Instrumente, also ich habe es freigehalten sozusagen, mit welchem Instrument man das macht, einsetzen kann. Und da gibt es verschiedenste Dinge, die eben mit Musik-Apps wahnsinnig gut gehen. Beispielsweise, was alle umtreibt, ist sowas wie rhythmische Präzision und Timing. Das klingt erstmal so ein bisschen lahm, weil es immer so alte Leiern sind, aber es ist tatsächlich ja für alle so wichtig, ne? Und da habe ich dann Spiele entwickelt, wie man mit einem ganz normalen Metronom oder mit speziellen anderen Apps eben solche Verschiebungsspiele machen kann, um quasi da sicherer und stabiler zu werden. Und da sind die Ergebnisse wirklich krass. Plötzlich machen solche scheinbar trockenen Übungen wie Timing-Übungen oder sowas richtig Spaß, weil es so eine Art Challenge-Charakter hat. Man spielt quasi wirklich. Und das sind sozusagen eher Dinge, die ich im Unterricht selbst nutze. Beispielsweise auch, wobei das ist wieder eine App vielleicht, das könnte man als an der Schnittmenge sehen zwischen meiner künstlerischen und der pädagogischen Arbeit. Es gibt so Looper-Apps, also wo man quasi einzelne Schnipsel, die man einspielt, immer, du kennst das ja wahrscheinlich, immer wieder wiederholen kann. Und das nutze ich künstlerisch oft, weil das ist toll. Ich kann lange Klänge vielleicht, die ich erzeuge, mit anderen kombinieren und so Klangflächen erzeugen. Und im Instrumentalunterricht kann ich mit solchen Looper-Apps, habe ich auch in diesem Appetude-Heft zwei, drei Übungen zugemacht, verschiedene rhythmische Takte, die ich vielleicht nacheinander irgendwo aufgeschrieben habe, übereinanderlegen und so trainieren, zu einem bestehenden Rhythmus möglichst exakt einen nächsten dazu zu spielen und quasi so eine Art Trockenübung fürs perfekte Ensemblespiel oder sowas zu haben, ne? Noch mehr, also man hat nicht das Gefühl, man spielt nur mit sich selbst allein, sondern es ergibt sich so eine große Klangfarbe, was irgendwie cool ist.
Naja, und es ist auch super spielerisch, ne? Weil es halt nicht so dieses sehr trockene,
genau.
Okay, ich mache diese Übung eins und dann kommt die Übung zwei.
Ja, auch für zu Hause, also die Schüler haben Spaß auch daran, das dann zu Hause mal zu machen. Ne? Die meisten Apps sind ja kostenfrei oder super günstig auch. Da spielen die dann rum und plötzlich schreiben die Songs oder also die werden plötzlich richtig kreativ. Ist echt cool.
Ja, mega. Kannst du ein Beispiel geben, was man auch jetzt gut so einfach verbal erklären kann für so eine Rhythmikübung, also wie du Timing-Training mit einer App zum Beispiel machst?
Ja, also beispielsweise eine Grundübung sozusagen ist, wenn man sich vorstellt, sowas hat eigentlich jeder. Das kann man auch mit einem ganz normalen Metronom machen. Aber viele nutzen heutzutage kein richtiges Metronom mehr, haben einfach die App auf dem Handy. Ne? Da muss man nicht noch extra was rumschleppen. Deswegen gehört es quasi mit in die Gruppe der App-Übungen. Man nimmt ein Metronom, stellt einfach ein Tempo ein. Und üblicherweise, wenn wir jetzt sagen, man schreibt einen Rhythmus auf im Viervierteltakt, vielleicht vier Takte zur Übung. Je nach Leistungsstand des Schülers ist der dann komplizierter oder super einfach. Also es ist ganz individuell und lässt vielleicht sogar den Schüler selbst was schreiben. Und dann stellt man das Metronom ein. Das ist jetzt vielleicht im Tempo 60 Beats per Minute und wir würden dann also ursprünglich erstmal so denken, der Klick markiert die Schwerpunkte des Takts, also 1, 2, 3, 4, diese Zählzeiten. So geht man erstmal rein und spielt das einmal durch. Dann bleibt der Klick unverändert und man sagt so, jetzt ist der Klick nicht mehr die 1, 2, 3 und die 4, sondern plötzlich kommt der Klick auf die und. Also man muss umdenken. Das, was man jetzt als Piepsignal hört, markiert nicht mehr die Zählzeiten 1 bis 4, sondern immer die 1 und, die 2 und, die 3 und. Und dann muss der Schüler erstmal umdenken. Und die erste Aufgabe ist dann jetzt Klatsch sozusagen mal dazu. Wo ist denn die 1, die 2, die 3 und die 4, ne, in Verschiebung zum Metronom? Und anschließend, wenn man sozusagen dann weiß, wo diese Hauptzählzeiten sind, spielt man wieder dieses Rhythmusdiktat einmal durch oder diese Melodie oder was auch immer, ne? Je nach Instrument. Bei mir sind das meistens irgendwelche Trommelrhythmen auf dem Übungspad zum Beispiel. Und das ist noch die leichtere Geschichte. Und wenn das dann gut funktioniert, dann switcht man diesen Metronomklick auf die zweite Sechzehntelstation jeder Hauptzählzeit und auf die vierte Sechzehntelstation jeder Hauptzählzeit, wenn man jetzt in einem binären Rhythmus ist. Und dann wird es richtig kompliziert. Und das Ziel daran ist sozusagen, dass die Schüler, und das ist eigentlich, kann man sagen, ja immer dasselbe, die Baustellen, man verkürzt lange Noten, weil man dazwischen die Phase nicht gut mitzählt oder nicht genug mitzählt. Man verkürzt Pausen, man spielt eine punktierte Achtel und eine Sechzehntel als Figur. Da spielt man die Sechzehntel vielleicht ein bisschen zu früh, zu breit, dann klingt es eher triolisch, ne, weil man die zwei Sechzehntel dazwischen nicht gut gezählt hat und so. Das sind ja immer im Grunde so Sachen, die ungefähr den Rhythmus können die meisten eigentlich spielen, aber halt wenn es darum geht, plötzlich sehr präzise, das im Grunde, was wir bei den Musikern, die wir vielleicht auf CD haben zu Hause oder die wir bei Konzerten sehen, bewundern, ne? Wenn die im Ensemble spielen, so präzise und so sauber, das kann man damit halt gut trainieren, weil plötzlich so ein Bewusstsein für diese kleinen Zählzeiten, die so unterteilt sind, geschaffen wird, durch diese Klickverschiebungsübung, habe ich die im Aptitude-Heft genannt. Das wäre vielleicht so eine Einstiegsübung, die jeder jetzt sofort schon zu Hause ausprobieren kann.
Wem das nun alles etwas schnell ging, der findet auf meiner Steady-Seite Max Klickverschiebungsübungen nochmal ausführlich erklärt. Natürlich auch mit den entsprechenden Noten. Auch die Übungen, die Max gleich erwähnt, könnt ihr dort nochmal in Ruhe nachlesen. Meine Steady-Seite lautet www.steadyhq.com/wie-übt-eigentlich-aber-übt-mit-ue geschrieben. Apropos, noch bis zum 12. März könnt ihr eine von 10 Steady-Mitgliedschaften gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die richtige Antwort auf die Frage nach den bisher erschienenen Folgen zu finden. Mit etwas Glück werdet ihr dann aus allen Einsendungen gezogen. Das Gewinnspiel und alle weiteren Infos findet ihr unter www.what-is-practice.de/Gewinnspiel. Also ich mache sowas Ähnliches manchmal mit, dass man das Metronom einfach anstatt auf 60 auf 30 einstellt und quasi eine 1 nur von jedem zweiten Takt dann beispielsweise halt um so quasi den Klick länger rauszuzögern und mehr rhythmische Eigenständigkeit so ein bisschen zu trainieren. Das geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung auf jeden Fall. Ne? Es haben ja ganz viele, also ich meine, es ist ein mega weites Feld und ganz, ganz viele Vorteile, die da natürlich auch entstehen durch solche Nutzung von Apps im Musikunterricht. Jetzt ist ja so ein bisschen das Ziel vom Musikunterricht, vor allen Dingen auch die Schüler so zum Selbstlernen zu animieren, weil am Ende ist der Lehrer vielleicht maximal eine Dreiviertelstunde bis Stunde pro Woche mit den Schülern und kann sie dahingehend coachen, dass sie auch zu Hause möglichst viel richtig machen. Wenn man jetzt so ein bisschen überspitzt das formulieren wollen würde, könnte man ja sagen, man gibt so ein bisschen die Verantwortung zu Hause an die Apps ab, indem die quasi kontrollieren, ob es richtig ist. Beispielsweise bei so Tuner-Apps, ne, so Stimmgeräte, die dann sagen, okay, der Ton war richtig, dass so ein bisschen dieses Feingefühl verloren geht. Siehst du so eine Gefahr bei deinen Schülerinnen, wenn du viel mit Apps im Unterricht arbeitest, oder würdest du sagen, das ist unbegründet so eine Gefahr?
Also unbegründet ist es sicher nicht, weil natürlich haben Apps, und das ist ja auch, also sagen wir mal, der Hauptkritikpunkt von vielen Leuten, die nicht so gerne mit digitalen Medien arbeiten, haben natürlich einen Ablenkfaktor. So. Aber man kann, glaube ich, getrost sagen, ich rede jetzt von so einem alltäglichen Musikschulunterricht, ne? Also jetzt, wenn man jetzt besonders, was weiß ich, vielleicht so eine Förderklasse hat, die so Jugendmusiziertvorbereitung und Aufnahmeprüfung, das ist oftmals noch was anderes. Aber wenn man so sich die Standard Musikschulklasse anschaut, dann würde ich da aber weniger Bedenken haben, denn Fakt ist, wenn die mit sowas Spaß haben, dann fangen die plötzlich an zu üben. Und ich rede nicht von, die fangen an mehr zu üben, sondern die meisten üben ja ganz wenig oder ne, manche gar nicht sozusagen, weil Musik vielleicht nur eins von 10 Dingen ist, die sie in der Woche so machen und die Schule ist lang und viele Klausuren. Und also jeder kennt das ja. Die Schüler sozusagen, die haben Spaß am Unterricht, aber einfach wenige können wirklich viel Zeit mit Üben verbringen unter der Woche, haben vielleicht auch nicht so viel Lust drauf. Und wenn man mit so einem Spiel, die wachsen nun mal mit digitalen Medien auf und ob sie jetzt eine App benutzen für Musik oder wenn sie nicht haben, dann zocken sie vielleicht Fortnite oder irgendwelche anderen Spielchen. Also es ist nicht so, dass sie das Handy dann auf dem Schrank liegen lassen würden. Das ist ja eine Illusion. Ja, das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die nur 10, das habe ich auch im Aptitude, im Basket Up reingeschrieben, wenn wir sie nur dazu bekommen können, vielleicht 10 Minuten am Tag oder 15 zu üben, die sie vorher nicht geübt hätten, weil sie so ein cooles Spiel haben plötzlich und das Gefühl haben, irgendwie haben sie Lust, das ist ein Gewinn. Also so sehe ich das erstmal ganz unvoreingenommen. Natürlich, eins weitergedacht, das ist immer so eine Sache. Je nach Übung verlässt man sich auf das Ding, was den Tuner angeht, das kann sein. Andererseits, man braucht gerade im Musikschulbereich, ich bin jetzt, was die Tonhöhen-Sache angeht, nicht so problembehaftet, weil meine Tonhöhen sind ja vorgegeben. Aber ich denke, so aus dem Bauch heraus, klar, perfekt wäre, der Schüler hört alleine und braucht das nicht, dann wird das Ohr trainiert. Anders denke ich mir, aber die meisten Schüler würden vermutlich gar nichts hören und einfach spielen und dann muss man im Unterricht wieder viel korrigieren, weil zu Hause quasi, wie sollen sie es denn jemals ansatzweise ne, kontrollieren, so wenn sie jetzt nicht ein Klavier vielleicht besitzen. Das ist vielleicht so die eine Sache, aber da bin ich um Gottes Willen, da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Ich habe von Intonation wirklich nur die basalste Ahnung. Aber jetzt, wir haben gerade von der Klickverschiebungsübung gesprochen. Da gibt es zum Beispiel eine Sache, die ich oft in meinen Workshops mache. Also wenn ich zum Beispiel, ich werde ja häufig zu so auch so Fortbildungen praktischer Art jetzt, sind alle ganz heiß natürlich drauf, weil das Buch ist ja mitten in der Pandemie entstanden. Und dann waren alle mega interessiert, aber es gab keine Möglichkeit, die Leute in echt zu treffen und mit denen zu arbeiten. Alles war immer so Online-Webinar und so. Das hat ja kein Mensch mehr Lust drauf jetzt. Alle wollen hands-on sich treffen im Raum und Sachen ausprobieren. Ne? Und das ist natürlich total cool bei meinen Workshops. Und da gibt es beispielsweise eine Übung, die ich parallel dazu immer mache. Und zwar das Metronom, das kennt aber jeder, ist ja eine fixe Größe. Also wenn man diesen Klick anschaltet, natürlich spielt man dann im Tempo, wenn man sich bemüht, mit dem blinkenden Licht oder was auch immer, mit dem Ton zusammenzuspielen. Aber das ist, kennt jeder Lehrer auch aus dem Unterricht. Wenn man es dann ausmacht, haben die wenigsten Schüler dann immer noch ein stabiles Timing. Ne? Also das passiert ja nicht. Bei 60-70% der Schüler ändert es nichts daran. Also sie versuchen wie verrückt mit dem Metronom zusammenzuspielen. Wenn das aus ist, ist alles wieder wie vorher. Ja, ohne irgendeine Art von Veränderung. weil es einfach schwer ist und weil auch oft also quasi das Bewusstsein auf Schülerseite nicht da ist, dass man ja nicht nur versuchen muss, zum Metronom zu spielen, sondern dass man versuchen muss, dieses Timing-Gefühl irgendwie zu verinnerlichen, sodass es immer noch da ist, wenn das Metronom aus ist. Ne? Wenn man irgendwie einfach nur versucht, ungefähr mit dem blinkenden Licht zusammenzuspielen, das hat ja keinen Effekt, also keinen großen. Und deswegen beispielsweise wende ich immer noch Zusatzübungen an. Die Gitarristen kennen so einen Delay-Effekt. Also ein Echo quasi, wenn man einen Ton reinspielt, wird der in speziell eingestellten Abständen wiedergegeben als Echo. Und man kann dann einstellen, wie lang das geht und wie schnell das leiser wird und so, ne? Und wie schnell vor allem das ist. Und ich stelle diesen Delay dann in einem Tempo ein, der die Viertel quasi markiert, tempotechnisch von meinem Takt. Und wenn ich dann jetzt mal angenommen, ich habe also ein Tempo dieses Echos und jeder Schlag, den ich auf meinem Schlagzeug, auf meiner Trommel mache, wird von diesem Gerät genau in diesem Abstand, den ich eingestellt habe, als Echo vielleicht 10-mal wiedergegeben. Wenn ich dann eine Übung auflege auf den Notenständer, die aus Viertel-, Achtel- und Sechzehntelnoten beispielsweise besteht, wird jede einzelne Note, die ich spiele, ins Mikrofon rein, von diesem Delay-Gerät wieder im genau denselben Abstand wiedergegeben. Also wenn ich jetzt irgendeinem, weiß ich jetzt nicht, x-beliebiges Diktat aus Viertel-, Achtel- und Sechzehntelnoten spiele und spiele ganz perfekt im Tempo, ergibt sich, weil ja alles so ein paar Mal wiederholt wird vom Echo, ein durchgehender Sechzehntel-Rhythmus, der irgendwann in diesem Delay-Gerät drin ist. Ne? Wenn ich aber nur eine von diesen Sechzehntelnoten ein bisschen unsauber platziere, dann verhackstückt sich der ganze Echo-Effekt und alles holpert plötzlich wie verrückt und man muss zusehen, dass man wieder ins Tempo reinkommt. Das ist quasi die nächste Stufe nach dem Üben mit dem normalen Metronom und die bringt unglaublich viel, weil man ist gezwungen, selbst zu entscheiden, wenn man beim Metronom, das passiert ja oft genug, leicht daneben ist, neben dem Klick und so, verändert sich gar nichts, man spielt einfach weiter. Aber bei dem ist es so, man selber macht auch das Metronom gleichzeitig und es hält einem sofort den Spiegel vor, wenn man dreimal daneben gehauen hat, dann holpert der Rhythmus für drei Takte so rum, bis man sich wieder gefangen hat und ganz sauber im Tempo spielt. Das ist vielleicht so als Ausblick, wie ich zu vermeiden versuche, dass man nur sich auf solche Apps verlässt.
Ich glaube, das ist auch die größte Stärke von insgesamt Musik-Apps im Unterricht, dass sie diesen Spielfaktor, dieses Gamification-Thema so stark pushen. Ich habe das auch mal jetzt vor allem in der Vorbereitung noch mal so ein bisschen geschaut, welche Musik-Apps ich auf dem Handy habe und auch regelmäßig nutze und welche so ein bisschen abweichen von diesem, okay, ich habe eine App drauf, die erfüllt genau einen Zweck und wenn ich damit kreativ arbeiten muss, muss quasi die Kreativität auch so ein bisschen von mir oder von respektive dem Lehrer oder Lehrerin kommen. Und das ist wirklich spannend zu sehen, dass, glaube ich, die meisten Apps so ein bisschen einen sehr starken Fokus auf ihren Zweck haben. Mhm. Und wenn dann damit Spaß und Freude irgendwie passieren soll, kommt das von außen. Mhm. Und wenig Apps diesen intrinsisch in sich irgendwie so einen Spaßfaktor haben. Und das finde ich, glaube ich, ist ein Riesenpotenzial, der, glaube ich, in so Apps noch stecken kann, auch im Begleitmaterial zu solchen Apps, dass man da, glaube ich, viel mehr die Leute, wie du vorher schon sagst, die sind eher am Handy, abholen kann und dann auch 10 Minuten am Tag, wenn es nur die sind, zu einer Rhythmusübung, Gehörbildungsübung oder was ich zum Komponieren auch irgendwie anregen kann, weil sie dann irgendwie spielerisch irgendwie 6 Akkorde haben und die versuchen möglichst spannend irgendwie in eine Kombination zu bringen halt. Und auch dann merken, ah, okay, das fühlt sich so an, wenn ich jetzt plötzlich so eine Backdoor-Dominante mir baue in mein Stück rein zum Beispiel.
Genau.
Ja, also finde ich auch ein mega spannendes Thema. Und das bringt mich zum nächsten Rabbit Hole, wenn man so will, in die ich letzte Woche gefallen bin, als ich mich auf das Gespräch hier heute vorbereitet habe. Ich weiß nicht, ob du schon mal ChatGPT probiert hast?
Nee, noch nicht. Also man hört ja jetzt in jeder Sendung davon, aber nee, noch nicht.
Okay, ich habe letztens nämlich lustigerweise auch auf Instagram ist mir Werbung angezeigt worden für eine App, die für Läufer und Läuferinnen oder allgemein Sportlerinnen einen KI-gestützten Trainingsplan irgendwie entwickelt. Du kombinierst diese App mit deinem, weiß ich nicht, Strava, Nike Running, Adidas Running, wie sie alle heißen, App. Und die App macht quasi für dich anschließend daraus so einen KI-gestützten Trainingsplan. Und dann dachte ich so, ah, okay, also wie spannend wäre es denn bitte, wenn auch das im Feld der musikalischen Bildung irgendwie nutzbar wäre. Und da bin ich wirklich dann letzte Woche da gesessen am PC und war wirklich, glaube ich, fast 2 Stunden auf ChatGPT und habe dieses Ding gefragt, so, wie kann man einen musikalischen Übeplan erstellen? Und das fand ich mega spannend, weil das, glaube ich, ein riesengroßes Feld wieder ist.
Ja.
Und auch, glaube ich, da, um den Schluss zu den Apps wieder zu ziehen, noch kein so ein wirklicher Markt, glaube ich, da ist, der versucht, das so ein bisschen zu kombinieren einfach. Ne, klar, man kann nicht 1:1 Sachen aus der Sportwissenschaft übertragen auf die Musik. Das ist, glaube ich, also logisch auf jeden Fall. Aber ich glaube, trotzdem ist ein Riesenpotenzial, da auch so Sachen in Musikindustriebereichen irgendwie vorzudenken und da was draus zu machen. Aber genau, wenn du da, glaube ich, schon nicht so viel Erfahrung hast, macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, da so tief einzusteigen.
Also ich sehe das genauso, dass ich kann es quasi bekräftigen. Das steht auf meiner Liste, weil ich beschäftige mich quasi parallel dazu, das ist ein ganz anderes Thema, aber es geht in dieselbe Idee-Richtung, sehr viel mit VR-Welten. Also quasi mit virtuellen Welten, eventuell auch respektive Augmented Reality-Welten, weil mich die Sache interessiert, online Konzerte zu gestalten auf eine andere Art und Weise als einfach ein Streaming-Konzert zu machen. Also immersive, interaktive Konzertwelten in irgendeiner Form. Die Zukunft, sagen wir mal, der Musikperformance vielleicht im Internet sozusagen. Und Das ist was mich total interessiert. Deswegen steht ChatGPT auch auf meiner Liste. Aber das ist natürlich, wie du sagst, so ein Rabbit Hole. Da muss man einfach auch erstmal ein paar Stunden Zeit haben, ja, um sich damit so zu beschäftigen. Also ich weiß, es kann Doktorarbeiten schreiben, es kann Diplomarbeiten schreiben und so. Und alles super. Aber es ist interessant. Das ist einfach immer so eine Gratwanderung, finde ich. Das bremst mich dann auch immer mal so ein bisschen aus, wenn man so wie wir so mittendrin ist in der Bubble und so Lust hat, etwas weiterzuentwickeln, dann kommt man schnell in so einen Tunnel rein. In dem war ich auch schon ganz oft. Viele meiner Projekte, meiner früheren, sind so entstanden, wo man so denkt, das ist super wichtig, man das braucht es jetzt unbedingt, weil man es selbst mega spannend findet. Und wenn man dann aber nach einer Weile einen Schritt zurückgeht und sich das nochmal so betrachtet, dann ist es für die Masse der Leute so mega nutzlos. Weißt du, was ich meine?
Also ja, ja,
man
absolut.
Merkt gerade im Musikbereich, was ja so schön ist, da geht es eben nicht immer nur um Optimierung, sondern also so wie im Wirtschaftsbereich, sage ich mal. Ne? Man neigt ja immer dazu, jetzt kann ich aus dem Sport eben, sagen wir mal, Trainingspläne adaptieren auf Musikunterricht. Das ist immer toll, bis zum gewissen Punkt und auch lustig, sich damit zu beschäftigen. Aber ich habe immer so das Gefühl, ab einem gewissen Punkt, wo alle im Grunde, sagen wir mal jetzt im Profibereich, eine gewisse technische Fertigkeit besitzen, der eine mehr, der andere weniger, aber es spielt dann irgendwann keine große Rolle mehr, ob man noch ein bisschen mehr kann oder so. Ab dann beginnt eigentlich erst die Kunst, wenn das keine Rolle mehr spielt. Und da denke ich immer, da kann man mit solchen Dingen immer so wenig, genauso wie mit meiner VR-Idee und so, also das dämpft mich dann immer in solchen Momenten, wo ich so denke, ach, eigentlich brauchst du es gar nicht. Also es ist eigentlich das Schöne vielleicht daran, dass das nicht so messbar ist oder dass das nicht so logisch funktioniert, unsere Kunstwelt, so dass das so unvorhersehbar ist, Kreativität. Am Morgen stehe ich wieder auf und google wieder nach ChatGPT. Also das ist immer so eine Tagesform, aber das ist einfach momentan so, wo ich so denke, ach, weiß auch nicht, ne? Brauchst das alles überhaupt? Obwohl ich selber so ein Verfechter von Musik-Apps bin. Ja, also man muss immer im Grunde einfach ständig sich selbst wieder reflektieren. So. Das ist im Grunde, finde ich, wichtig. Ja.
Nee. Aber stimme ich dir auf jeden Fall zu 100% zu. Das Ding ist, glaube ich, dass es so ein zweischneidiges Schwert ist, wie du sagst. Ich glaube, alle, die so ein gewisses Maß an Fertigkeiten auf ihrem Instrument haben, da geht es nur noch um Musikalität. Das ist auch wie bei dir so ein bisschen, glaube ich, wie finde ich es meiner eigenen Stimme? Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der dann irgendwann im Studium, nach dem Studium so einsetzt bei den meisten. Und ich glaube, für diesen natürlich so KI-gestützte Übungspläne nicht mehr so mega wichtig. Was ich mal so ein bisschen, aber dann trotzdem auch vor allem in Hochschulen so beobachte, dass dann trotzdem, glaube ich, der Konkurrenzdruck und dieser Optimierungsdruck, glaube ich, trotzdem Einzug hält, auch in diesem Musikbereich, vor allem an Hochschulen, wenn man daran denkt, Probespiele zu gewinnen und all sowas. Und es gibt für die vielen Musiker, die aus den Hochschulen jedes Jahr rauskommen, immer weniger feste Anstellungen. Das heißt, der Druck und dieser Optimierungsdruck vor allen Dingen, glaube ich, ist schon irgendwie auch inzwischen in der Musik angekommen, wenn auch dann in diesen Konzertformaten das nicht so rüberkommt und man immer noch so ein bisschen den Leuten suggeriert, naja, das ist alles so, diese Kreativität kommt von woanders halt her. Von daher finde ich es, ich verstehe das voll und ich glaube, diese Rabbit Hole mit dem Schritt zurück macht auf jeden Fall Sinn, am nächsten Tag sich auch das kritisch zu hinterfragen und zu sagen, naja, ist das wirklich jetzt so universell einsetzbar, wie ich das gestern Abend in meiner Hole gedacht habe oder ist es vielleicht dann doch das völlige Nischenthema? Aber ich glaube, so vor allem für den Instrumentalunterricht kann ich mir vorstellen, dass sowas super spannend ist, um so Leuten so zumindestens so einen kleinen Leitfaden an die Hand zu geben, an dem sie sich entlanghangeln können, weil am Ende macht es dann doch der Lehrer, ja, und sagt, na komm, für nächste Woche machst du eine halbe Stunde das und dann...
Ich stimme dir, was diesen Wettbewerbsgedanken angeht, stimme ich dir total zu. Ich meine, letztlich wird er ja auch schon im Jugendalter befeuert, also Wettbewerb jung musiziert und was es alles gibt. Sei mal dahingestellt, wie sinnvoll das ist, dass sozusagen schon Achtjährige sich auf diese Art und Weise an die Kunst annähern, aber natürlich ist es eine Infrastruktur, die einfach da ist. Aber auch da, wenn man es, glaube ich, auf die Essenz runterbricht und es wirklich überlegt, das stimmt, man muss den Übeprozess wahnsinnig optimieren, um Probespiel konkurrenzfähig zu sein, Wettbewerbe gewinnen zu können. Ich glaube aber, wenn man wirklich den Weg bis ganz zu Ende denkt, ist das, was wir dann als Optimierung brauchen an der Stelle, eventuell wieder Reduktion. Weil was ist zum Beispiel das Problem der Leute häufig, wenn es darum geht, ich will ein Probespiel gewinnen, also jetzt hier Schlagzeuger. Wir sitzen da und sollen den Bolero spielen, aber wir verzittern. So, ne, ganz leise, ganz schwere Stelle und so, und dann kommt aber kein Ton, weil man ist nervös und die Hand zittert, so Standard, ne? Passiert einer Million Menschen jeden Tag. Und ähnlich ist es ja auch an anderen Instrumenten. Und da denke ich wieder, okay, wenn man das dann zurückdenkt, was brauchen denn diese Leute, um sozusagen sich noch besser auf sowas vorzubereiten? Ich würde behaupten, in 80% der Fälle ist es die Übersituation, man muss noch ruhiger werden, man muss noch mehr in diesen Flow reinkommen, mehr zu sich finden sozusagen, und eher weniger sozusagen machen, oftmals vielleicht sogar weniger üben, manchmal kann das ja auch sinnvoll sein, aber vor allem weniger denken, weniger einfach nur, und das sind ja immer dann die Leute, die solche, also die wenigsten, ich meine, es gibt, keine Ahnung, prominenter Kollege hier, Martin Grubinger am Percussion-Instrument zum Beispiel, ne? Der hat bestimmt Trainingspläne. Ne? Also so der Martin, der ist eher, sagen wir mal, Sportler im Schlagzeugbereich, der macht wahrscheinlich sogar Sporttrainingspläne und nicht nur Übertrainingspläne, um so fit zu bleiben. Ne? Aber die Frage ist, das geht bis zu einem gewissen Grad, aber ab einem gewissen Grad kann man, glaube ich, nicht weiterkommen mit sowas, sondern man braucht diesen Fokus auf eine andere Art, wie wir vorhin gesprochen hatten, ne? In diesem Über-Safe Space und so. Und wahrscheinlich, wenn man es wirklich ganz streng zu Ende denkt, kommt man auch da wieder zum Schluss, weniger ist mehr. Und ich stimme dir zu, es kann bei manchen dann hilfreich sein, vielleicht so einen Übeplan zu entwickeln, um denen überhaupt den Rahmen zu geben, wo sie solchen Safe Space entdecken können. Ne? Aber so, wenn man es quasi wirklich auf die Essenz runterbricht, vermutlich braucht man keine Technik, braucht man keinen iPad als Notenmappe, braucht man, weißt du, was ich meine? Dann braucht man im Grunde einfach ja, klar, gar nichts. Und das ist vielleicht noch das Beste so, ja. Aber das ist einfach so kompliziert. Und deswegen gibt es ja auch diesen wunderbaren Podcast. Wenn man über nichts reden müsste in dem Bereich, wäre es ja auch langweilig, ne? Genau.
Das ist absolut richtig, genau. Vielleicht noch ein Wort dazu. Wir hatten, oder ich hatte in der letzten Folge Angelika Stockmann zu Gast, die ist Dyspokinetikerin und unterrichtet das auch an vielen Hochschulen. Und da ging es auch so ein bisschen um die Reduktion, dass am Ende wir eigentlich eins werden mit unserem Körper, dass das Üben, so ein Safe Space, auch diese Bereitschaft zu üben und eher so auch so dieses Vertrauen zu entwickeln. Das finde ich beim Üben so super wichtig, so in sich zu vertrauen lernen. Und das, glaube ich, auch mindestens genauso große Wichtigkeit beim Üben haben sollte, wie beispielsweise die Technik zu perfektionieren einfach.
Absolut.
Eine letzte Frage noch zu diesem Themenkomplex, weil wie du sagst, man kann sich da, glaube ich, stundenlang jetzt da drüber unterhalten. Würdest du sagen, dass jetzt vor allem auf den Instrumentalunterricht und die Nutzung von Apps dort, dass so ein bisschen eine neue Qualität oder eine neue Skillset irgendwie bei den Lehrern bräuchte, die man auch dann an Hochschulen beispielsweise mehr unterrichten sollte, müsste?
Es ist wieder auch die Frage, an wen man sozusagen potenziell denkt als Adressaten, der das dann später einsetzt. Ich denke oftmals so, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt von Instrumentalpädagogik heutzutage. Finde ich jedenfalls. Das kann ja immer, es gibt ja viele Leute, die das auch anders sehen. Ich bin aber immer so ein bisschen, gerade im Instrumentalunterricht, bin ich kein Freund von so einer Gleichschaltung methodischer Art, die vielleicht so ein bisschen im Lehramtsstudiengang Einzug hält. Weißt du, was ich meine? Also dieses krasse Modularisieren, jetzt beispielsweise Lehramt für Gymnasien hier in Deutschland, wenn man das studiert sozusagen, ist bestimmt überall ähnlich, aber jetzt, ich kenne es eben zufälligerweise eben hier vom Curriculum. Und da ist alles so wahnsinnig modularisiert und jeder besucht eine Million methodische Kurse und damit alle am Ende denselben qualitativ hochwertigen Unterricht und so, weißt du, was ich meine? Und im Grunde ist es im Schulmusikunterricht schon ganz genauso, aber im Instrumentalunterricht finde ich noch viel mehr, wer jetzt als junger Mensch an die, oder egal eigentlich welchen Alters, wer jetzt an der Musikschule ist und keine Affinität zu sowas hat, weil er sich damit einfach nicht identifizieren kann, dann frage ich mich manchmal, ist es denn auch, also, und er hat auch gar keine Lust. Also es gibt ja Leute, kennen sich nicht aus, aber die kommen in meine Fortbildung und da leuchten die Augen und die wollen auch spielen, so. Das ist was anderes. Aber so Leute sagen, ach, weißt du, irgendwie, das ist einfach nicht meine Stimme, so, das gibt's nicht. Ich weiß, dass es die Meinung gibt, was jetzt Lehrer angeht an allgemeinbildenden Schulen, die müssen sich einfach gewisse Dinge drauf schaffen. Das ist bis zu einem gewissen Grad sicher auch richtig, wenn man, sagen wir mal, auf so ein breit gefächertes Berufsleben vorbereitet. Aber an der Musikschule denke ich oftmals so, ob es dann nicht besser ist. Wir reden so viel von individuellen Betreuungen, Mentoren. Jeder denkt noch Jahrzehnte später an seinen alten Lehrer zurück, der vielleicht besonders gut war oder so, ne? Und das baut ja nicht darauf auf, dass der dieselbe gleichgeschaltete Ausbildung besucht hat wie alle seine Kollegen, sondern dass halt gerade der oder die besonders berührt hat mit ihrer persönlichen speziellen Art, Methodik, was auch immer.
Beim Schneiden der Folge ist mir aufgefallen, dass Max von gleichgeschalteter Ausbildung spricht. Im Flow während der Aufzeichnung habe ich das gar nicht bemerkt. Durch den Kontext wird natürlich absolut klar, dass Max damit meint, dass die Individualität weiterhin ein wichtiges Merkmal des Musikstudiums sein sollte. Mir war es aber trotzdem wichtig, an dieser Stelle auf die Problematik des Begriffs aus der NS-Zeit hinzuweisen.
Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Also einerseits würde ich alle, die Lust drauf haben, motivieren wollen, keine Angst zu haben, so kompliziert ist es gar nicht, weil, das sage ich zu Beginn meiner Fortbildungen immer, die methodischen Ideen, die sind in den Köpfen eh schon da. Also alle sind total krass hochqualifizierte Instrumentalpädagogen oder gute Musiker an der Hochschule und bilden sich dann zu Lehrern aus. Man darf nicht das Gefühl haben, jetzt kommt jemand mit einer App und zeigt dir erstmal, wie du unterrichten sollst. So, ne? Vielleicht haben viele da so ein bisschen Angst, sondern es geht eigentlich nur darum, bestehende methodische Konzepte nochmal durch so ein technisches Hilfsmittel zu verfeinern oder vielleicht hier und da ein bisschen aufzupeppen oder so, ne? Einfach modern zu machen. Aber wenn jetzt jemand sagt, also ich habe das Gefühl, ich habe auf meine persönliche Art so ein Konzept und irgendwie passt diese technische Komponente da nicht rein, dann würde ich da trotzdem ganz positiv rangehen und sagen, okay. Also selbst wenn man jetzt als junger Mensch gerade studiert, das ist schon ein bisschen fragwürdig natürlich, wenn man jetzt jung ist und studiert und gar keine technische Affinität hat. Man muss immer überlegen, wie weit kann man da sozusagen in der Zukunft kommen, in der heutigen Welt. Aber dann jemanden so da reinzuzwängen in so einem Bereich, der eigentlich so frei ist, Instrumentalpädagogik, ne, und der auch so von Individualität lebt im künstlerischen Bereich, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig zu fordern, dass dann, also so, was ja so Verbände immer gerne machen und so, das ist immer so ein bisschen schwierig, dass die sagen, die müssen alle das lernen und ich weiß nicht so genau. Also ich glaube, dass das Steckenpferd, je weiter ich so reintauche und lerne immer jeden Tag weiter und so, das Wichtigste ist, dass man sich selbst künstlerisch besonders weit entwickelt. Selbst wenn man Instrumentallehrer bereits ab Tag 1 werden möchte, und das ist ja voll der schöne Beruf auch, Musiklehrer, Instrumentallehrer zu sein, muss man die meiste Zeit, glaube ich, in seine künstlerische Entwicklung stecken, weil was man selbst nie erfahren hat, und ich denke jetzt nicht nur virtuoses schnelles Spiel, sondern auch diesen Self-Space, von dem wir vorhin gesprochen haben, oder diesen Flow, ne? Mhm. Was man selbst nie am eigenen Körper erfahren hat, das kannst du auch nie deinen Schülern weitergeben. Ja, und man sagt dann immer, ja, ich unterrichte ja nur 5-6-jährige Kinder, die werden nie in irgendein Flow-Gefühl kommen. Aber das stimmt ja nicht. Ne? Man unterrichtet kleine Kinder und selbst Kindergartenkinder anders, wenn man in einer künstlerisch anderen Entwicklungsphase sich befindet, als wenn man solche Dinge selbst nie erlebt hat. Das ist komplett was anderes. Du formulierst also die Worte, mit denen man das erklärt und so, die werden anders, je nach Zielgruppe. Aber im Grunde denke ich, das ist immer noch das Allerwichtigste. Eigene kreative künstlerische Entwicklung. Und danach kommt dann, klar, wie bringe ich es methodisch rüber? Und der eine ist dann affiner, ein Bild an die Wand zu malen. Irgendwelche Leute lieben diese Flipcharts oder die weiß nicht was, gar nichts, Notenpapier, man kennt es noch. Und manche mögen die Apps. Und ich glaube, das muss einfach, diese Individualität muss gewissermaßen beibehalten werden. Das ist ja auch so ein, dadurch bleibt die Musikschule quasi so eine vielfältige, kreative Zelle, wenn man das so will. Das, glaube ich, finde ich schon wichtig.
Mega spannend, dir zuzuhören auf jeden Fall. Wir könnten, glaube ich, jetzt noch mal eine Stunde auch darüber, glaube ich, reden. Aber wir kommen, glaube ich, langsam in unseren sicheren Hafen. Und für den Abschluss habe ich immer noch zwei Fragen vorbereitet. Okay. Und die erste von den beiden letzten Fragen wäre, was lernst du noch, was du noch nicht gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Was ich lerne? Also jetzt gerade bin ich dran, mich mit Rennradfahren zu beschäftigen.
Ich auch.
Weil ich habe nämlich einen Freund, der zieht jetzt in die Nähe hier bei mir zu Hause. Und ich muss mich aufgrund der vielfältigen Verpflichtungen im Alltag und so schon ziemlich gut dazu bringen, Sport zu machen, das noch einzubringen. Manchmal sitzt man abends und denkt, ach nee, heute nicht. Ne? Und ich sehe das als große Chance, dass jetzt jemand kommt, der mich motiviert, regelmäßig Sport zu machen. Und der fährt halt Rennrad. Und das ist sozusagen meine Chance, meinen Körper ein bisschen fitter zu machen, indem ich jetzt einfach auch Rennrad fahre. Und der klopft an die Tür und sagt, los, wir fahren eine Runde. Das ist sozusagen gerade meine Challenge.
Ah ja, mega spannend. Bei mir kam auch diese Woche ein neues Fahrrad an. Ich habe es auch richtig Bock, hier durchs Mainzer Umland zu fahren.
Perfekt. Auf jeden
Fall demnächst. Also ja. Sehr gut. Und Welchen Tipp würdest du deinem früheren Musikstudenten ich mitgeben, um den du damals froh gewesen wärst?
Ein Tipp. Im Grunde kann man es vielleicht einfach runterbrechen auf alles wird gut. Weil ich glaube, ne, das ist sowas, man kann jetzt tausende Details und so sagen, aber ich war, ich habe hart gearbeitet, um in dieses Studium reinzukommen, weil ich unbedingt wollte, und dann war ich da und dann habe ich mich ganz lange Zeit so ein bisschen lost gefühlt, weil ich schon damals gespürt habe, also ich habe voll viel Sachen mit Orchestern gemacht und tolle Projekte gespielt, aber ich habe damals schon im Stillen gefühlt, ich bin noch auf dem Weg und noch nicht am Ziel. Und das ist aber in der Situation, heute kann man das entspannt sagen, ne? Man hat einen Job und man hat irgendwie sein Auskommen und so, und dann experimentiere ich hier auf einem hohen Niveau in meinem Studio, was ja toll ist. Aber damals, du bist so mitten im Studium, um dich drumherum haben alle Stress, irgendwas zu erreichen, und du denkst, bin ich jetzt auch schnell genug mit denen? Und also man, ja, keine Ahnung, ich habe mich damals schon auch so ein bisschen lost gefühlt. Und wenn ich jetzt heute so zurückreisen könnte, würde ich auf die Schulter klopfen und sagen, du kannst ganz entspannt sein, ja? Alles wird gut. Genieß die Zeit sozusagen und sieh voller Zuversicht in die Zukunft. Ja, ich glaube, das würde vielleicht vielen Studenten und jüngeren Menschen in der Musikausbildung gut tun, wenn das spätere Ich kommt und mal so beruhigend auf die Schulter klopft, voller Zuversicht.
Ja, das finde ich einen schönen Schlusssatz. Vielen Dank, Max. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung, Patrick.
Ende gut, alles gut also. Vielen lieben Dank, Max. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Anregungen für euer Üben oder für euren nächsten Unterricht mitnehmen. Mehr Infos gibt's wie immer auf meinem Blog. Dort findet ihr auch nochmals alle Informationen zum aktuellen Gewinnspiel. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn doch euren Freunden weiter oder bewertet den Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Damit hilft ihr anderen, den Podcast noch leichter zu entdecken. Ich würde mich in jedem Fall sehr freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.